Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Zuletzt war es ein tägliches Warten darauf, dass Sabine Schormann von ihrem Amt als Generaldirektorin der Documenta zurücktreten würde. Zwei Tage später hat der Aufsichtsrat der Kunstausstellung den Kulturmanager Alexander Fahrenholz einstimmig zum Interimsgeschäftsführer der Documenta bestellt. Bis zum Ende der Schau am 25. September kommt ihm die große Aufgabe zu, das Ansehen der Documenta zu rehabilitieren. Ingo Arendt war im Frühjahr, also im Juni, zur Eröffnung der Documenta 15 in Kassel. Und er hat den Fortgang der skandalbehafteten Ausstellung verfolgt. Jetzt ist er bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Finden Sie, dass der Aufsichtsrat eine gute Entscheidung getroffen hat?
Ich würde sagen, das ist eine der besten Entscheidungen, die in der jetzigen Situation möglich war. Wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört. Alexander Fahrenholz war von 1989 bis 1993 schon einmal Geschäftsführer. Damals hieß er noch Geschäftsführer der Documenta unter dem chaotischen Jan Hut, die Documenta 9, was auch was heißen will. Er kennt sich in dem Betrieb bestens aus. Er war auf der administrativ-bürokratischen Seite. Er hat ja mal im Kunstministerium Baden-Württemberg gearbeitet. Er war Gründungsdirektor der Kulturstiftung des Bundes, aber er hat auch auf der Expo 2000 ein eigenes Kunstprojekt gemacht. Er ist also auch mit den künstlerischen Interessen vertraut und arbeitet sozusagen genau in dem Bermuda-Dreieck, wo es ja jetzt auch in der Kommunikation in Kassel hakt. Und da würde ich sagen, das ist ein unschätzbarer Vorteil. Und er ist auch eben nicht nur sozusagen der studierte Verwaltungsjurist, der von Hause aus ist, sondern auch für eine große kulturelle Offenheit bekannt, hat ein kulturelles Interesse, ist in den letzten Jahren immer auch nach seiner Pensionierung auf allen wichtigen internationalen Kunstevents und Kulturevents gesichtet worden. Also ich würde sagen, ein Ausbund an Solidität, Verwaltungserfahrung, aber auch Intellektualität. Und diese Erfahrung und Expertise bringt wahrscheinlich noch nicht einmal Bernd Leifeld ein, der sein Nachfolger als Geschäftsführer, der ja jetzt auch im Gespräch war.
Was für Aufgaben kommen denn jetzt konkret auf Alexander Fahrenholz zu?
Naja, also zuallererst hat er ja eine Kommunikationsaufgabe. Bei Frau Schurmann hatte man ja zum Schluss das Gefühl, sie hat sich eingemauert. Sie trat gar nicht mehr in Erscheinung. Man guckte nach Kassel wie so ein Kreml-Astrologe und wartete auf die nächste gewundene Erklärung. Und das Erste, was er machen muss, er muss mit den Mitarbeitern und den KünstlerInnen sprechen und sie motivieren, dass es hier weitergeht und dass es Sinn macht, bei der Sache zu bleiben. Er muss mit den Kasselern, mit der Stadtgesellschaft kommunizieren und die natürlich Angst haben, dass ihnen ihre schöne Documenta da durch die internationalen Querelen jetzt madig gemacht wird. Er muss aber auch mit den BesucherInnen sprechen und denen das Gefühl geben, also das ist jetzt nicht hier eine strafbare Handlung, wenn man auf einer Documenta rumläuft, die vielleicht unter dem Verdacht steht, antisemitische Kunstwerke zu haben, sondern dass es sich lohnt, diese Sache zu entdecken. Also das ist eine große Kommunikationsaufgabe, aber der allergrößte Teil liegt natürlich darin, diese Leute zusammenzubringen, die bisher eben nicht zusammengefunden haben. Nicht? Stichwort Meron Mendel und dieses angeblich vom Documenta-Archiv versammelte Expertinnen-Netzwerk, das diese sensiblen Antisemitismusgeschichten sichten und begutachten sollte. Da wird er also gefordert sein, das irgendwie in Szene zu setzen und auch möglichst so, dass eben die Kunstfreiheit nicht dabei unter die Räder kommt, unter dem allgemeinen Wahn. Das muss jetzt alles sozusagen umgedreht werden. Und dass auch die Freiheit der Kuratorin, so sehr sie auch in einer bestimmten Sache versagt haben, da ebenfalls nicht unter die Räder kommt. Das ist natürlich alles schon an sich eine Herkulesaufgabe. Wir haben es ja gerade gehört, ist ja nur bis zum 30. September die Aufgabe zunächst befristet. Wenn er Glück hat, schafft er es vielleicht sogar noch, irgendeine Art interkulturelle Verständigung herbeizuführen über diese Frage, wie können diese antisemitischen Motive, die auf diesem Bild von Tarim Padi aufgekommen sind, wo viele Kulturwissenschaftler das Gefühl haben, das ist ein Produkt des Kolonialismus, ist nach Indonesien eingewandert, dann in verzerrter Form wieder nach Europa zurückgekehrt. Das wäre auf einer Weltkunstausstellung durchaus interessant, das mal aufzuarbeiten. Natürlich eine heikle Geschichte, aber das wäre sozusagen die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, wenn er das auch noch schaffen würde.
Er hat ja 2018 den Documenta-Aufsichtsrat verlassen. Das erweckte so ein bisschen den Eindruck, als habe er vor den Strukturen kapituliert und ist ja vielleicht dann doch kein so gutes Zeichen.
Naja, er hatte damals den Aufsichtsrat 2018 verlassen wegen dieses Finanzskandals der Documenta unter dem damaligen Kurator Adam Szymczyk. Und den Aufsichtsrat hat er verlassen, weil er als Vertreter der Kulturstiftung des Bundes agierte, zusammen mit der jetzt ebenfalls abtretenden Direktorin Hortensia Völkers. Das hatte was damit zu tun, dass der damals frisch ins Amt gekommene OB Geselle den Aufsichtsrat aus Verbitterung über diesen Finanzskandal, der ihm da vor die Füße fiel, umbauen wollte. Und da wollten die nicht mitmachen. Und das war der Grund eigentlich für den Rückzug. Nicht vielleicht unbedingt eine Kapitulation für die Strukturen. Zeigt aber natürlich generell, wie wichtig die Durchleuchtung der Strukturen ist. Die Zuständigkeiten sind nicht so richtig klar. Es ist ja auch nicht die erste List, nicht die erste Fall, dass da ein Documenta-Geschäftsführer entlassen wurde. Von Roman Sukup über Annette Kuhlenkampf bis Frau Schurmann reicht die Liste. Und weil er das selber eben hautnah miterlebt hat, ist er vielleicht auch derjenige, der bei der angekündigten Durchleuchtung der Strukturen jetzt diese Erfahrung mit einbringen kann und gucken, wie kann man das besser aufstellen.
Gab es denn zu der jetzigen Struktur überhaupt Alternativen?
Naja, die Documenta könnte sicher, weil es jetzt immer heißt, da müssen irgendwie mehr Experten rein, die könnte sicher so etwas vertragen wie einen internationalen Expertenbeirat, ExpertInnenbeirat. Das hat jedes größere internationale Museum. Die können die Programme begutachten und können dem Direktor Hinweise geben. Die meisten Biennalen, wie die in Venedig oder auch bei uns hier in Berlin, die haben einen Direktor oder Präsidenten, der auch mehr als nur ein Verwaltungsdirektor ist, so ein bisschen wie so ein Schutzschirm oben drüber schwebt. Mir selbst erschienen nach den Querelen der letzten Zeit auch nochmal diskussionswürdig, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, so eine partei- und politikunabhängige Stiftung zu gründen, die so mit einem gewissen Grundkapital ausgestattet ist, wo dann ein Stiftungsrat, der hauptsächlich mit internationalen Expertinnen besetzt ist, über die Ausrichtung bestimmt, sodass die Politik nicht ständig da reinfunken kann und dann auch wieder in der Bringschuld steht, wenn mal was schief geht. Und das könnte man sicher auch noch mal diskutieren. Trotzdem muss man, glaube ich, von der Illusion Abschied nehmen, egal was für eine tolle Organisation man jetzt da findet. Das kann immer passieren, dass da ein faules Ei irgendwie da reingelegt wird. Und letztlich muss man einer künstlerischen Leitung vertrauen. Und die Aufgabe besteht darin, dass man eben verantwortungsvoll die Leute auswählt, die das machen.
Und der Geschäftsführung muss man auch vertrauen. Danke für die Einordnung und Einschätzung der Rolle und der Verantwortung, die Alexander Fahrenholz ab morgen bei der Documenta 15 zukommt. Sie sind, Herr Arendt, Kunstkritiker und ich möchte Sie nicht aus dem Studio gehen lassen, ohne ein Wort zu Klaas Oldenburg. Der Pop-Art-Künstler ist heute im Alter von 93 Jahren in New York gestorben. In Kassel, Frankfurt, Köln und Freiburg stehen große Alltagsobjekte von ihm im öffentlichen Raum. Billardkugeln, ein Wasserhahn mit Schlauch, eine Eistüte, eine Spitzhacke. Schließt sich mit Oldenburgs Tod das Kapitel Pop-Art?
Ja, das ist natürlich ein denkwürdiges Ereignis, vor allem auch vor dem Hintergrund der Documenta-Geschichte, weil wir da jetzt gerade drüber geredet haben. Er verkörpert ja auch eine der großen, wenn man so will, alten Meister der Pop-Art, nicht? Also auch wie Rauschenberg oder Andy Warhol und dieser singulären Figuren in der Kunstgeschichte, die jetzt auch durch diese Kollektive, die Documenta so bevölkern, herausgefördert werden und eigentlich für obsolet erklärt werden. Sie haben es erwähnt, am Ufer der Fulda in Kassel steht da noch seine große blaue Skulptur Spitzhacke, die hat er für die Documenta 7 1982 geschaffen. Oldenburg hat mal über sich selber gesagt, er will so eine funktionslose Kunst schaffen, also die gar nicht so politisch ist wie die Kunst, mit der wir heute auch ständig mit Biennalen konfrontiert werden. Allerdings hat er 1969 in der Yale University in den USA mal einen riesigen Lippenstift aufgestellt, der im unteren Teil so eine Panzerkette hatte und dadurch fahrbar war. Ein riesiges Objekt, das wurde dann immer auch gleichzeitig als Antikriegsmal gesehen. Also er hatte natürlich auch irgendwie eine politische Ader. Ja, ist ein Titan der Kunstgeschichte, 29 geboren, kann man sich schon kaum noch vorstellen, diese Zahl, ging dann in die USA, New York und Chicago, kam eigentlich vom abstrakten Expressionismus her und hat dann über Objekte und Collagen zu dem gefunden, was sein Markenzeichen ausmacht, diese ins Überdimensionale gesteigerten Alltagsgegenstände, Löffel, Kirschen, Lippenstifte. Es geht ihm wie in der Pop-Art generell um diese banale tägliche Dingwelt, das Bekenntnis zum Trivialen, weg von der heiligen Kunst und den heiligen Motiven. Das war durchaus affirmativ. hatte als Idee auch so eine Bejahung der Oberfläche statt der Suche in der geistigen Tiefe. Das war natürlich keine Diskurskunst, wie man das, oder Konzeptkunst, wie wir das heute so kennen. Es war auch viel Humor im Spiegel. Diese Kunst ging in die auf die Straße. Trotzdem war es auch nie nur eine reine Nachbildung der Realität, weil diese Dinge ja verfremdet waren. Oft waren sie so weiche Objekte. Er hat die dann wie so riesige Sitzkissen gestaltet.
Schaumgummi.
Genau. Und er hat selber mal gesagt, ich möchte eine erotisch-mystische Kunst machen, die etwas anderes im Sinn hat, als im Museum auf dem Hintern zu sitzen. Also es geht schon auch ein Stück weit ins Freie. Da ist die Idee der Ästhetisierung des Konsums drin. Andererseits ist es auch, wenn man so will, ein kleines kritisches Zeichen auf die Schattenseiten von Massenproduktion und Massenkonsum. Und dass dieser Mann jetzt gestorben ist, ist auf jeden Fall ein großer Einschnitt in der Kunstgeschichte.
Mit einer sehr positiv bewerteten Ernennung von Alexander Fahrenholz zum Interimsgeschäftsführer der Documenta 15 hat unser Gespräch begonnen, und mit einer Wertschätzung des heute in New York gestorbenen Künstlers Klaus Oldenburg endet es. Bei Ingo Arendt bedanke ich mich sehr für den Besuch im Studio.
Gerne.